Ja, und ihr dürft zusammen mit mir aufschlagen, Daniel Kapitel 11. Wir kommen heute ans Ende dieses sehr spannenden und aktuellen Buchs, das uns zeigt, wie wir leben können in verrückten Zeiten wie diesen. Wir haben Gott als den Herrn der Geschichte kennengelernt, den ewigen Schöpfer, der alles im Voraus weiß und der uns daher oder seinen Propheten auch alles vorhersagen kann, bevor es noch passiert. Gott, der alles unter seiner Kontrolle hält, der auf dem Thron sitzt, der auch unser Leben in seiner Hand hält. Und so, wenn wir ihn kennen, dann haben wir echt einen Halt, dann haben wir echt einen Felsen in unserem Leben, selbst wenn es drunter und drüber geht. Und diese erfüllten Prophetien, die wir sehen in diesem Buch, die geben uns auch guten Grund anzunehmen, dass dieses Buch von Gott inspiriert ist und dass wir es ernst nehmen. Und wie wunderbar ist es, dass Gott sich uns offenbart in einer Art und Weise, die wir verstehen können, die wir lesen können, die wir studieren können, und so können wir ihn immer besser kennenlernen. Er ist ein persönlicher Gott, der uns zu Beziehung mit ihm einlädt. Das Kapitel 11 ist voll mit spezifischen Prophetien, die sich in der Geschichte ereignet haben, Prophetien, die Israel betreffen. Kannst gerne die Karte reinmachen, bitte. Wir sehen Konflikte zwischen den Königen des Nordens, also Syrien und Babylonien, der Dynastie der Seleukiden, gegründet durch Seleukos, das war einer der Heerführer unter Alexander dem Großen. Und die sind im Konflikt mit den Königen des Südens, Ägypten, den Ptolemäern nach Ptolemäus, auch er war ein anderer der Heerführer von Alexander dem Großen, die nach seinem Tod dann gemeinsam mit anderen um die Vorherrschaft gekämpft haben, um das Erbe sozusagen. Und alle anderen dieser Könige, außer dem König des Nordens und dem König des Südens, lässt die Bibel außen vor. Warum? Weil die jetzt mit Israel nicht so viel zu tun hatten. Aber zwischen dem König des Nordens und dem König des Südens war Israel genau mittendrin dazwischen. Und da ging es mal hin und her. Mal gehörte Israel dem König des Südens und mal gehörte das Gebiet zum König des Nordens. Das ging so hin und her. Und wir sind letztes Mal bis Vers 21 gekommen. Zu einem König des Nordens namens Antiochus dem Vierten. Er wurde auch Epiphanes genannt, der Erscheinende. Der hat den Juden besonders schlimm zugesetzt. Die Juden selbst waren ja auch gespalten zwischen den Traditionalisten, die wollten die hebräische Kultur bewahren und sich absondern von anderen kulturellen Strömungen. Und die waren eher nicht absolut den Ptolemäern im Süden, in Ägypten zugetan. Die haben immer die Allianzen gesucht, die ihnen möglichst große religiöse Freiheit beschert hat. Und auf der anderen Seite gab es unter den Juden die Hellenisten, das waren die, die offen waren für die griechische Kultur, und die waren eher dem Seleukiden im Norden zugetan. Also in diesem Konflikt zwischen dem König des Nordens und dem König des Südens findet auch in Jerusalem, findet auch in Israel so ein Kulturkampf statt zwischen diesen Strömungen. Und wir wollen jetzt weiterlesen über König Antiochos den Vierten. Er war König des Nordens so ab 175 vor Christus. Wir lesen die Verse 21 nochmal bis 24. Und es wird an seiner Stelle jemand aufstehen, der einen Eintreiber von Abgaben durch die Herrlichkeit des Königreichs ziehen lässt. Aber in wenigen Tagen wird er zerschmettert werden, und zwar weder durch Zorn noch durch Krieg. Das war jetzt Vers 20. Deswegen fragt ihr euch gerade, gell? Vers 21, da kommt jetzt der Antiochos. Und an seiner Stelle wird ein Verachter aufstehen, auf den man nicht die Würde des Königstums legen wird. Und er wird unversehens kommen und sich durch Heucheleien des Königtums bemächtigen. Deswegen wurde er der Erscheinende genannt, weil er unvorhergesehen auf dem Thron erschienen ist. Und die heranflutenden Streitkräfte werden vor ihm weggeschwemmt und zertrümmert werden, ja sogar ein Fürst des Bundes. Und nachdem er sich mit ihm verbündet hat, wird er betrügerisch handeln und wird hinaufziehen und mit wenig Volk Macht gewinnen. Unversehens wird er in die fetten Gegenden einer Provinz eindringen und tun, was weder seine Väter noch die Väter seiner Väter getan haben. Raub und Plündergut und Besitz wird er ihnen austeilen, und gegen Festungen plant er seine Anschläge, doch nur eine Zeit lang. Antiochos war erstmal militärisch sehr erfolgreich, gab nichts, was ich ihm in den Weg stellen konnte, hat alle hinweggefegt, die ihm im Weg standen. Fürst des Bundes, von dem hier gesprochen wird, damit ist der Hohepriester Israels gemeint. Die Hohepriester haben Israel damals auch regiert, mehr oder weniger abhängig natürlich von den Herrschern über das Gebiet damals. Und der Hohepriester, über den hier gesprochen wird, ist Onias der Dritte. Der wurde von Antiochos abgesetzt und ist ins Exil gegangen. Und zwar ging das so ab: Jason, der Bruder des Hohepriesters Onias, der hat den Antiochos bestochen, und so hat der Antiochos ihn zum Hohenpriester gemacht. Und dieser Jason hat einen griechischen Lebensstil propagiert. Er hat einen Sportplatz, würde man heute sagen, bauen lassen in Jerusalem, wollte Jerusalem in eine griechische Polis umwandeln mit griechischen Bürgerrechten, eine hellenistische Verfassungsreform. Das kam natürlich der Oberschicht zugute, die hatte dann in der hellenistischen Welt mehr Karrieremöglichkeiten sozusagen. Und dann 3 Jahre später verspricht der Menelaos, der war ein Gesandter von Jason, dem Antiochos noch mehr Geld, und dann wird dieser von ihm zum hohen Priester gemacht. Und dieser Menelaos, der war nicht aus einer Priesterfamilie, er war ein Mitglied einer Konkurrenzpartei in Jerusalem, könnte man sagen, einer anderen hellenistischen Partei als der Jason. Und der wird jetzt hohe Priester, und der lässt den alten, frommen hohen Priester Onias im Exil ermorden. Für den König Antiochos waren jetzt Ämterverkäufe nichts Besonderes oder nichts Verwerfliches. Die Griechen hatten ein System der Steuerpacht. Also der gesagt hat, ich werde am meisten Steuern für dich eintreiben, der hat den Job bekommen. Das war für ihn ganz normal. Und da der Antiochos ja den Römern tributpflichtig war, kam ihm das Angebot sicher gelegen. Und wenn der Typ eben loyal war, dann war doch alles gut für den Antiochos. Für die Juden sah es ein bisschen anders aus, ne? In der Tora, im jüdischen Gesetz, war das Priestertum einer Stammesfamilie vorbehalten, den Nachkommen von Aaron. Und so aus dieser traditionellen jüdischen Sicht ging hier alles den Bach runter. Politische Intrigen, kultureller Verfall, jemand ist jetzt hier Hohepriester, der nicht mal aus einer Priesterfamilie kommt, und das war überhaupt nicht koscher, das war anstößig für die gläubigen traditionellen Juden. Und da beginnt sich jetzt der Widerstand der Frommen zu formen. Die haben sich Hasidea oder Hasidim genannt. Unter anderem formte sich auch Widerstand, weil der Menelaos einen Teil des Tempelschatzes beschlagnahmen wollte. Und sein Bruder wurde dabei von den Aufständischen umgebracht. Aus syrischer Perspektive für den Antiochos war das natürlich Steuerrebellion. Für ihn war es ganz normal, dass sich die Herrscher bedient haben, auch an den Tempelschätzen, waren ja absolutistische Herrscher. Antiochos hat das getan, auch sein Vater, haben sich bei den Tempeln ihres eigenen Gebiets bedient, um diese Tributzahlungen für die Römer oder an die Römer zusammen zu bekommen. Also für sie stand der König über der Religion, bei den Juden war es natürlich anders. Ihr könnt das alles übrigens in den Makkabäer-Büchern nachlesen, hier konkret 2. Makkabäer, Kapitel 4. Die Makkabäer-Bücher sind apokryphe Bücher, das bedeutet so viel wie verschlossene Bücher oder ausgeschlossene Bücher, verdunkelte Bücher, aber das ist gemeint ausgeschlossene Bücher, das heißt von der öffentlichen Verbreitung ausgeschlossen. Die waren oder sind historisch interessant, aber waren nicht Teil der hebräischen Bibel, waren nicht von den Juden als von Gott inspiriert angesehen. 171 vor Christus stirbt dann Kleopatra, die erste von Ägypten. Wenn ihr euch erinnert, die war ja eine Schwester von dem Antiochos dem Vierten und die war im Rahmen von Heiratspolitik mit dem Pharao Ptolemäus dem Fünften verheiratet worden. Also all diese Herrscher waren eigentlich Griechen, egal ob die jetzt in Syrien waren oder in Ägypten unten, halt ehemalige Heerführer von Alexander dem Großen. Und nach dem Tod ihres Mannes war die Kleopatra die erste zur ersten Regentin von Ägypten geworden für ihren noch minderjährigen Sohn, dem Ptolemäus den Sechsten. Das war 10 Jahre zuvor. Also jetzt stirbt die Kleopatra und der Antiochos im Norden sieht den Tod seiner Schwester in Ägypten jetzt als willkommene Gelegenheit und Anlass, die Regentschaft auch für seinen Neffen in Ägypten zu beanspruchen. Erinnert euch, der hat ja in Syrien ein ähnliches Spiel gespielt, hat seinen Neffen adoptiert und ist so zum König geworden. Also wir haben hier halbe Familienkriege eigentlich, die wir hier sehen. Und Antiochos versucht diese Gelegenheit zu nutzen und er zieht jetzt mit einem Heer nach Ägypten. Aber sein Neffe Ptolemäus der Sechste stellt sich ihm entgegen und verliert die Schlacht. Aber Antiochos erobert die Stadt Memphis und ersetzt seinen Neffen Ptolemäus als König von seinen Gnaden dort in Memphis ein. Den ägyptischen Fürsten gefällt es gar nicht und sie rufen den Bruder von Ptolemäus dem Sechsten als Ptolemäus den Siebten als Gegenkönig sozusagen in Alexandria aus. Die waren super kreativ in ihrer Namensgebung. Ah, wie könnte man den Buben nennen? Oh, Ptolemäus ist doch ein toller Name. Also Ptolemäus der Sechste in Memphis und Ptolemäus der Siebte in Alexandria. Und gegen den Ptolemäus den Siebten zieht Antiochos jetzt in den Krieg. Das sehen wir in den nächsten Versen. Vers 25. Und mit einem großen Heer wird er seine Kraft und seinen Mut gegen den König des Südens aufbieten. Und auch der König des Südens wird sich mit einem großen und überaus starken Heer zum Krieg rüsten. Aber er wird nicht standhalten, denn man wird Anschläge gegen ihn planen. Und die, die seine Tafelkost essen, werden ihn zerbrechen. und sein Heer flutet auseinander und viele werden erschlagen fallen. Und die beiden Könige, ihre Herzen werden auf Bosheit bedacht sein und an einem Tisch werden sie Lügen reden, aber es wird nicht gelingen, denn das Ende verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und er wird mit großem Reichtum in sein Land zurückkehren und sein Herz wird gegen den Heiligen Bund gerichtet sein und er wird entsprechend handeln und in sein Land zurückkehren. Antiochos belagert Alexandria, richtet aber dann letztendlich nicht allzu viel aus, muss dann vor dem Fall dieser Stadt nach Norden zurückkehren, weil der von ihm abgesetzte Hohepriester Jason mit 1000 Mann nach Jerusalem zurückgekehrt ist und er versucht dort gemeinsam mit Teilen der gesetzestreuen Bevölkerung die Hellenisten zu vertreiben. Der amtierende Hohepriester Menelaos flieht zu Antiochos und der marschiert jetzt von seinem Rückweg von Alexandria aus Ägypten zurück in den Norden nach Syrien gegen Jerusalem und richtet dort ein Blutbad unter den ägyptertreuen Juden an. Er raubt den Tempel aus. Makkabäerbücher berichten uns, 1100 Talente raubte er. Es war wahrscheinlich der ausstehende Tribut, den der Menelaos ihm versprochen hat für sein Amt. Und was Antiochos noch macht, er lässt eine Besatzung in Jerusalem. Also er lässt so eine Burg ausbauen und lässt eine syrische Besatzung dort in Jerusalem. Und im 1. Makkabäer 1 heißt es, gottlose Leute, deren Zahl immer größer wurde. Also Jerusalem entwickelt sich jetzt immer mehr zu so einer heidnisch-jüdisch gemischten Stadt, in der auch der Menelaos eigentlich nur mehr formell der Hohepriester war, aber praktisch war das jetzt so das Ende der jüdischen Selbstverwaltung und das Ende ihrer religiösen Selbstbestimmung. Was dann passiert ist, die beiden Neffen von Antiochos in Ägypten, die versöhnen sich miteinander und verbünden sich. Also zieht der Antiochos wieder nach Ägypten und nach ersten Erfolgen steht er vor Alexandria und die Leute in Alexandria rufen aber die Römer zu Hilfe. Sehen wir im Vers 29, und zur bestimmten Zeit wird er wieder nach Süden ziehen, aber es wird beim zweiten Mal nicht so sein wie beim ersten Mal. Denn Schiffe aus Kittim werden gegen ihn kommen. Kittim, das sind die Römer. Und er wird verzagen und umkehren, aber er wird den Heiligen Bund verfluchen und entsprechend handeln. Also Antiochos steht vor Alexandria mit seinen Armeen und dann kommt die römische Flotte und tritt dazwischen sozusagen. Und der Gesandte des römischen Senats, der hieß Gaius Popilius Laenus, der stellt Antiochos vor die Entscheidung. Entweder du stoppst die Eroberung Ägyptens und du gibst die eroberten Gebiete zurück, oder es bedeutet Krieg mit den Römern. Und dieser Gaius Popilius, der zieht einen Kreis um Antiochos in den Sand und sagt, du triffst eine Entscheidung, bevor du hier raustrittst. Und der Antiochos ist natürlich stinkwütend, dass er hier kurz vor seinem Ziel gestoppt wird. Aber er war ja mal als Geisel in Rom, so ungefähr 10 Jahre. Man hatte wahrscheinlich Respekt vor den Römern. Und so bleibt ihm nichts anderes über. Er zieht verbittert und gedemütigt wieder ab. Und dann lässt er ein Stück weit seinen Zorn an den Juden aus. Er will jetzt irgendwie alles Rebellische aus seinem Reich säubern. Er schickt den Hauptmann Apollonius mit 20.000 Söldnern nach Jerusalem. Der verhält sich zuerst friedlich, aber dann fällt er an einem Sabbat über alle Gegner des Hohepriesters Menelaos, den die Syrer als ihren Mann in Jerusalem gesehen haben, her. Und ja, auch hier wieder ein großes Gemetzel. Er wird verzagen und umkehren, aber er wird den heiligen Bund verfluchen und entsprechend handeln. Und er wird umkehren und sein Augenmerk auf die richten, die den heiligen Bund verlassen. Und Streitkräfte von ihm werden dastehen. Und sie werden das Heiligtum, die Bergfeste entweihen und werden das regelmäßige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. 167 vor Christus verbietet Antiochus die jüdische Religion. Er lässt die täglichen Opfer abschaffen im Tempel. Er verbietet die jüdischen Sabbate und die jüdischen Feste. Er lässt die Beschneidung verbieten. Der Besitz einer Torah-Rolle wird mit dem Tod bestraft. Er lässt den jüdischen Tempel dem griechischen Gott Zeus weihen. Er schlachtet ein Schwein für Zeus auf dem Brandopferaltar. Er führt einen heidnischen Götzendienst ein mit all den Tempelprostituierten und all diesen Dingen, die die Anbetung dieser heidnischen Götzen mit sich gebracht hat. Ihr wisst ja, Anbetung und unser Leben, das gehört zusammen und du wirst immer mehr wie der oder das, was du anbetest. Deswegen ist es so gut und so heil, Jesus anzubeten. Wir werden verwandelt in sein Bild, während wir Gemeinschaft mit ihm haben. 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Die Juden werden gezwungen, bei Umzügen zu Ehren des Weingottes Bacchus mitzumachen. Erinnert mich an eine pfälzische Tradition, gell? Das kennen wir auch bei uns, aber da ist es freiwillig. Also kann man nicht vergleichen. Also es findet eine religiöse Säuberung statt, nicht nur in Jerusalem, sondern auch an anderen Orten. Der Antiochus will sein Reich mit Zwang hellenisieren. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen, aber sie werden stürzen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Beraubung eine Zeit lang. Und während sie stürzen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Doch viele werden sich ihnen heuchlerisch anschließen. Und von den Verständigen werden einige stürzen, damit unter ihnen geläutert und geprüft und gereinigt werde bis zur Zeit des Endes. Denn es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und auch uns als Nachfolger Jesu, als Gemeinde Jesu, dienen Anfechtungen und Anfeindungen und Verfolgung, schwierige Zeiten, Leid zur Prüfung, wie es hier steht. Es offenbart unser Herz und zur Läuterung und Reinigung, um uns von Unreinheiten zu befreien. Apostel Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, wer im Fleisch gelitten hat, also hier in seinem Leib, in seinem irdischen Leben, hat mit der Sünde abgeschlossen. Und das ist, was wir sehen. Zur Zeit der Christenverfolgung gab es keine Namenschristen. Ist auch heute noch so. Da wird die Spreu vom Weizen getrennt. Und Verfolgung, Anfechtung, das hat die Christen auch immer fokussiert auf das, was wirklich zählt. Da ging es ums Eingemachte. Da blieb keine Zeit und kein Raum für Kompromisse und Spielchen und irgendwie Lieblingssünden am Leben zu halten. Wir sehen das auch heute in Ländern, wo so wirklich krassere Christenverfolgung stattfindet, die Geschwister leben da viel radikaler und viel klarer oft als wir im bequemen Westen. Und wir lesen hier, das Volk Israel war gespalten. Da gab es Mitläufer. Und es gab hier die Rebellen gegen die religiöse Vergewaltigung. So wie auch heute. Wie es auch heute liberale Christen gibt, die sagen, hey, du musst doch Kompromisse eingehen. Du musst ein Stück weit mitmachen mit der Götzenanbetung in dieser Welt, wo es um Geld und Macht und Erfolg und Sex und Alkohol und was immer geht. Und so manche Sünden wie Unzucht oder Besaufen oder Materialismus oder Lügen oder sogar Mord an ungeborenen Menschen wird so als Bagatellsünde gesehen, verharmlost, für normal erklärt. Und dann die, die standhaft bleiben wollen, die werden dann so zu Freaks erklärt, zu Fundamentalisten, das ist oft heute so dieses Kampfwort. Ich habe diese Woche gelesen in meiner stillen Zeit durch 5. Mose, in 5. Mose 6, Vers 4, spricht Mose vor seinem Tod zu dem Volk. Und er sagt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, nicht halbherzig, und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Jakobus sagt uns im Kapitel 4 seines Briefes, ihr Ehebrecherinnen und Götzendienst, also für irgendetwas anderes Leben als für Gott, ist geistlicher Ehebruch gegen Gott, der unser rechtmäßiger geistlicher Ehemann ist. Wir sind die Braut Christi, also dieses Bild wird oft für unsere Beziehung mit Gott verwendet, als Braut oder auch als Ehebrecher eben in dem Fall. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Gott ruft uns zur Treue auf, selbst wenn unsere Gesellschaft ganz anders lebt. Und das ist kostspielig, obwohl es ja Geschwistern in anderen Ländern viel, viel mehr kostet als uns. Ich meine, die lachen vielleicht drüber, über die kleinen Anfeindungen oder wenn Leute uns mal auslachen, das, was wir vielleicht mal ertragen müssen. Aber als Nachfolger Jesu wirst du Entscheidungen treffen, die Menschen oder viele Menschen zumindest nicht verstehen. Mir ging es so, diese Woche wieder, hat wieder eine Gerichtsverhandlung wegen meiner Klage gegen den Zwang, ein gottloses Rundfunkprogramm mitfinanzieren zu müssen, und ich kam mir nicht wirklich verstanden vor mit meinen Gewissensproblemen. Oder wenn du sagst, ich will mich reinhalten bis zur Ehe für meinen Ehepartner, meine Ehefrau, meinen Ehemann. Ich will mich aufheben für den Partner, fürs Leben. Die Leute lachen darüber. Das ist nicht normal in dieser Welt. Und Leute sehen dich irgendwie als totalen Freak, wenn du so leben willst. Ich kenne das auch. Ist nicht immer einfach, als Nachfolger Jesu zu leben in dieser Welt. Aber die Frage ist, bist du treu? Für jeden persönlich, bist du treu? Liebst du Jesus? Bist du ein Nachfolger von Jesus, egal was? Bist du ein Rebell gegen das Böse, im besten Sinn des Wortes? Oder bist du ein Mitläufer mit dieser Welt? Lebst du angepasst? Daniel selbst hat uns vorgelebt, oder? Was Treue bedeutet in einer gottlosen heidnischen Kultur. Dieser Zwang zum Götzendienst durch Antiochos hat zum jüdischen Makkabäeraufstand geführt. Begann mit einem alten jüdischen Priester namens Mattathias und seinen 5 Söhnen. Der berühmteste von ihnen war Judas und der wurde Makkabäus genannt. Der Hammer oder der Hämmerer. Ich hoffe, er war der Hammer nicht behämmert. Und Makkabäus war also nicht der Nachname dieser Familie. Es waren Hasmonäer von ihrem Familienstammbaum her, von ihrem Geschlecht her. Aber als ein syrischer Beamter in dieses Dorf kam, so, weiß nicht, 25 Kilometer ungefähr nördlich von Jerusalem, in das Dorf von Matthias und seinen Söhnen, und da die Juden aufgefordert hat, den heidischen Göttern Schweine zu opfern, da wurde der Priester Matthias als vornehmster Bürger seines Dorfes zuerst zum Opfern aufgefordert. Und der weigert sich natürlich voll Empörung. Und dann hat ein abtrünniger Jude das für ihn übernommen. Und der Matthias war so voll Empörung, dass er diesen Juden erstochen hat und den syrischen Beamten gleich mit dazu. Das war natürlich aus syrischer Sicht Rebellion gegen den König. Und der Matthias hat auch diesen Altar umgestürzt und er musste daraufhin fliehen mit seinen Söhnen, und fromme, gesetzestreue Juden haben sich ihnen angeschlossen und so einen Guerillakrieg gegen ihre Unterdrücker begonnen. Und diese Makkabäer, die haben in großer Unterzahl ein paar sehr spektakuläre Siege errungen gegen die syrischen Armeen. Und am 4. Dezember 164 vor Christus wurde unter Judas Makkabäus der Tempel in Jerusalem wieder gereinigt und neu dem Herrn geweiht. Die Juden denken im Chanukka-Fest daran, feiern die heute noch. Und im selben Jahr stirbt Antiochos der Vierte. Aber der Aufstand der Makkabäer geht weiter. Und es ist so, dass alle Makkabäer-Brüder eigentlich einer nach dem anderen fallen. Und wenn einer gefallen ist im Kampf, dann übernimmt der nächste Jüngere die Führung des Aufstands. Und am Ende sind sie alle tot. Also ganz am Ende erobern die Römer dieses ganze Gebiet. Aber bis dahin erringen die Juden so ein eigenes kleines Reich für ungefähr 100 Jahre lang. Sogenannte Hasmonäerreich, benannt nach dieser Makkabäer-Familie. Vers 36, und der König wird nach seinem Belieben handeln. Und er wird sich erheben und sich groß machen gegen jeden Gott. Und gegen den Gott der Götter wird er unerhörte Reden führen. Antiochos lässt Münzen prägen mit seinem Bild. Ich habe kein Bild mitgebracht von seinem Bild. Und mit der Aufschrift König Antiochos, der erscheinende oder sich offenbarende und siegreiche Gott. Wird sich erhöhen gegen Gott. Und er wird Erfolg haben, bis die Verfluchung vollendet ist, denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und selbst auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten, und weder auf den Schatz der Frauen noch irgendeinen Gott wird er achten. Der Schatz der Frauen war wahrscheinlich ein spezifischer Gott, der von den Frauen besonders geliebt wurde. Sondern er wird sich über alles erheben. Und stattdessen wird er den Gott der Festungen ehren. Und den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kostbarkeiten ehren. Und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Wer ihn anerkennt, dem wird er viel Ehre erweisen. Und er wird solchen Leuten Herrschaft verleihen über die vielen und ihnen das Land zum Lohn austeilen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt, das ist ein sehr schwieriger Abschnitt, sehr schwierig auszulegen. Vers 40, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird in das Land der Zierde eindringen, wobei vieles stürzen wird. Aber diese werden seiner Hand entrinnen. Also das Land der Zierde ist Israel natürlich. Aber diese werden seiner Hand entrinnen, Edom und Moab und die Besten der Söhne Ammon. Und er wird seine Hand an die Länder legen und für das Land Ägypten wird es kein Entrinnen geben. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libya und Kuschiter werden in seinem Gefolge sein. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird mit großem Zorn ausziehen, um viele zu vernichten und an ihnen den Bann zu vollstrecken. Und er wird seine Königszelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde, also Jerusalem, Zion. Dann wird er an sein Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Ein schwer auszulegender Abschnitt. Das heißt hier zu Beginn im Vers 40, zur Zeit des Endes. Zeit des Endes. Ende von was? Ende von Antiochos? Ende des Seleukidenreiches? Ende dieses kleinen jüdischen Reiches? Ende des Alten Testaments? Zeit des Messias? Oder vielleicht gar das Ende der Zeit, bevor Jesus wiederkommt? Und das sind alles Vorschläge, die verschiedene Ausleger gemacht haben. Also wenn man das so durchliest, dann scheint es am natürlichsten, dass hier die Geschichte von Antiochos Epiphanes einfach weitergeht. Nur sind die Ereignisse aus anderen geschichtlichen Quellen nicht zuordbar auf das Leben von Antiochos, so wie die Ereignisse zuvor. Also könnte sein, dass es auch um seine Nachfolger geht. Wenn wir hier von dem König des Nordens und dem König des Südens lesen, steht ja immer in der Einzahl, eigentlich geht es um zwei Dynastien, die gegeneinander im Konflikt sind. Man könnte den Vers 40 auf zwei Arten lesen. Also erstens einfach als weiteren Konflikt zwischen dem König des Südens und dem König des Nordens. So haben es die meisten Übersetzer interpretiert. Ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr lest. Aber die meisten Übersetzungen übersetzen es so. Wenn ihr nicht die Elberfelder habt, ist es bei euch wahrscheinlich so übersetzt. Also zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen und der König des Nordens wird gegen ihn, den König des Südens, anstürmen mit Wagen und Reitern und so weiter. Zweite Möglichkeit, es zu lesen, man könnte es als einen Konflikt von drei Parteien sehen. Also zu der Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen. Also von Süden und Norden gegen einen Dritten. Und daher denken manche schon ab Vers 26, dass ein anderer König gemeint ist als der Antiochos, für den vielleicht der Hochmut des Antiochos ein Bild ist. Und gibt es verschiedene Vorschläge. Manche meinen, es spricht hier über die Römer. Die römischen Kaiser haben sich ja auch als göttlich verehren lassen. Und die haben letztlich ja das ganze Gebiet eingenommen. Und wenn hier steht, das Zelt zwischen dem Meer und dem Berg der Zierde Jerusalem aufschlagen, das könnte von der Belagerung Jerusalems 70 nach Christus sprechen. Jesus in seiner Ölbergrede in Matthäus 24 und den Parallelstellen spricht von dem Gräuel der Verwüstung, von dem Daniel gesprochen hat, als die Zerstörung des Tempels oder als er die Zerstörung des Tempels durch die Römer prophezeit. Ja, diese Auslegung würde passen. Die Römer haben die Seleukiden als Herrscher dieser Region abgelöst und sind die nächsten Unterdrücker der Juden geworden. Andere sehen hier einen sogenannten Antichristen vor der Wiederkunft von Jesus und eine Drangsal, die mit ihm verbunden ist. Kapitel 12, Vers 1, da sehen wir wieder einen Hinweis auf den geistlichen Konflikt, der parallel stattfindet zu dem, was im sichtbaren Bereich passiert. Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt, der Engel Michael, den haben wir schon gesehen. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand, bis zu jener Zeit. Eine große Bedrängnis, eine große Drangsal, das sehen wir auch in Matthäus 24, ist wohl parallel mit diesen Ereignissen, die Jesus in Matthäus 24 ankündigt und die wir auch im Buch der Offenbarung sehen. Und je nachdem, wie man die Stellen dort interpretiert, wird man auch hier Daniel 11 und 12 hier interpretieren. Manche sehen auch beides hier. 70 nach Christus und die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Manche sehen es parallel. Sagen so, wie sich zum Beispiel das Exodus-Motiv in der Heilsgeschichte immer wieder wiederholt, dass Israel aus Ägypten befreit wurde, der Exodus aus Ägypten und dann der Exodus, die Zurückkehr aus dem babylonischen Exil und dann letztendlich die Befreiung, der Exodus aus der Sklaverei der Sünde durch das, was Jesus für uns getan hat. So zum Beispiel vielleicht auch das Gräuel und die Bedrängnis durch Antiochus Epiphanes zu seiner Zeit. Und dann nochmal was Ähnliches zur Zeit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels, wo der alte Bund beendet wurde, ganz offiziell sozusagen 70 nach Christus. Und vielleicht auch nochmal was Ähnliches vor der Wiederkunft Jesu, da bin ich mir nicht so sicher. Es gibt auf jeden Fall diese unterschiedlichen Auslegungen. Es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet, im Buch des Lebens. Wohl, die Rettung der Treuen. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Also hier geht es um die Errettung der Treuen. Und wir wissen, dass Jesus im ersten Jahrhundert nach Christus Errettung erwirkt hat für alle, die sich ihm anvertrauen. Also es würde auch gut zur Auslegung 70 nach Christus passen. Vers 2 klingt wie die Auferstehung der Toten am Ende der Zeit. Und das könnte sehr gut sein, dass das damit gemeint ist. Eine zweite Möglichkeit wäre, es bildlich zu sehen. Auch das sehen wir in der Bibel, dass Auferstehung manchmal als Bild für etwas gebraucht wird. Zum Beispiel, wenn wir an Hesekiel denken, diese Vision von den Totengebeinen, die wieder lebendig werden als Bild für die Wiederauferstehung Israels nach dem Exil in Babylonien. steht hier, viele werden aufwachen, nicht alle. Erinnert an Lukas 2, Vers 34 vielleicht, als der alte Simeon Jesus segnet im Tempel. Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen, auch dieses Wort für Auferstehung da, zum Aufstehen, vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Also vielleicht hier bildhaft für eine geistige Auferstehung, für ein geistiges Lebendigwerden, ein Bild für die Erlösung von denen, die Jesus annehmen. Und Kontrast dazu, die, die Jesus nicht annehmen, gehen verloren. Also wie auch immer, ich kann mit beiden Auslegungen sehr gut leben. Wie auch immer, die Erlösten werden auferstehen zu ewigem Leben mit Jesus. Also hast du Jesus und hat Jesus dich? Das ist die allerwichtigste Frage im Leben. Vers 4, und du Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchend umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren. Daniel, du musst jetzt nicht alles verstehen, es wird klarer werden mit der Zeit. Und vor allem die Erkenntnis über die Rettung seines Volkes wird sich mehren. Ich denke da an 1. Petrus Kapitel 1. Ich lese es euch aus der Neuen Leben-Übersetzung vor, weil es da einfacher verständlich ist als die Elberfelder-Übersetzung. Das ist da ein bisschen holprig in der Elberfelder-Übersetzung, die ja sehr wörtlich versucht zu übersetzen. Und dann ist halt, was im Griechischen ein Satz ist, auch im Deutschen als ein Satz mit vielen Schachtelsätzen übersetzt. Wer mitlesen will, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 9. Ihr erreicht ja das Ziel eures Glaubens, nämlich die Rettung eurer Seelen. Schon die Propheten wollten über diese Rettung mehr wissen und sagten voraus, was Gott euch zugedacht hat. Und der Geist wirkte in ihnen und sie versuchten zu erkennen, auf welche Zeit er sie hinwies, als er ihnen die Leiden von Christus und seine Herrlichkeit bereits damals ankündigte. Es wurde ihnen gesagt, dass sich das nicht zu ihrer Zeit ereignen würde, sondern viele Jahre später, in eurer Zeit. Und nun wurde euch diese Botschaft durch diejenigen verkündigt, die in der Kraft des Heiligen Geistes, der vom Himmel gesandt wurde, zu euch gepredigt haben, also die Apostel. Und sogar die Engel sehnten sich danach, etwas davon zu sehen, beziehungsweise Einblick in diese Dinge zu bekommen, so übersetzt die neue evangelistische Übersetzung. Also interessant, Daniel forscht hier als Prophet und auch die Engel stellen Fragen. Vers 5. Und ich, Daniel, sah und siehe, zwei andere standen da, einer hier am Ufer des Stroms und einer dort am Ufer des Stroms. Und einer sagte zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oben auf dem Wasser des Stroms war, interessant, gell, war der ein schwebender Engel oder war der ein surfender Engel? Oder vielleicht Jesus selbst? Und ich hörte den in Leinen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stroms war, und er hob seine rechte und seine linke zum Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt, Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Was bedeutet das? 3,5 Jahre? Ist eine gute Vermutung. Sehen wir anderswo in der Bibel auch. Wird hier aber nicht wirklich gesagt, gell? Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen sein wird, wann war das? 70 nach Christus vielleicht? Wird alles dies vollendet werden. Also alles klar? Versteht ihr alle, was gemeint ist? Ja, wenn nicht, dann seid ihr in guter Gesellschaft. Der Daniel hat es auch nicht verstanden. Vers 8. Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht. Aber der Daniel hat nicht locker gelassen. Und ich sagte, mein Herr, was wird der Ausgang davon sein? Und er sagte, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen geheim gehalten und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Also lass es gut sein, ist nicht für dich jetzt zu wissen. Viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden durch Bedrängnis. Aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln und die Gottlosen werden es alle nicht verstehen, die Verständigen aber werden es verstehen. Erster Petrus 5, Vers 10 sagt uns, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen und stärken und kräftigen und gründen. Das ist Gottes Verheißung für die, die durch Bedrängnis gehen, die geprüft und gereinigt und geläutert werden. Und jetzt zum Abschluss dieses Buches bekommen wir nochmal ein Rätsel. Vers 11. Und von der Zeit an, in der das regelmäßige Opfer abgeschafft wird, um den verwüstenden Gräuel einzusetzen, sind es 1290 Tage. Glücklich, wer ausharrt und 1335 Tage erreicht. 45 Tage mehr. Wisst ihr, wovon er hier spricht? Nee, ich auch nicht. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich gebe euch prinzipiell lieber verschiedene Auslegungen, die es gibt von schwierigen Stellen, als so zu tun, als gäbe es nur eine und die ist eh ganz klar und alle, die nicht total geistlich verwirrt sind, glauben das so. Nee, das wäre erstens nicht ehrlich und zweitens möchte ich euch gerne bilden. Dann könnt ihr weiter studieren und weiter forschen. Ich will nicht, dass ihr irgendwie so theologische Fachidioten werdet oder so Betonköpfe, die total überzeugt sind von einer Auslegung, weil ich es euch gesagt habe, dass es so ist, aber nur, weil ihr noch keine andere gehört habt. Das ist für mich nicht echte Überzeugung. Ich will, dass ihr Bibelstudenten werdet, selbstständige Bibelstudenten, dass ihr nicht fertig seid, nachdem ich gepredigt habe und ihr mich gehört habt, sondern dass ihr weiter forscht. Echte Überzeugung ist für mich, wenn du die verschiedenen Sichtweisen und Auslegungen kennst, die es gibt und die Argumente dafür und dagegen und du dich aus deinem eigenen Bibelstudium für eine entscheidest. Das ist für mich echte Überzeugung. Wenn du nur eine kennst, weil das dir halt irgendein Lehrer gesagt hat, den du respektierst, das ist, naja, liebevolle Ignoranz, würde ich es mal nennen, aber das ist für mich noch keine echte Überzeugung. Deswegen versuche ich hier, wenn es an so schwierige Stellen kommt, euch verschiedene Sichtweisen zu zeigen. Manchmal habe ich eine Tendenz, wozu ich tendiere, aber manchmal habe ich auch keine Ahnung. Und dann finde ich es ehrlicher, es einfach auch so zu sagen. Na, es gibt Christen, die so mit geschlossenen theologischen Scheuklappen rumlaufen und die sich nur in ihrem geschlossenen theologischen System bewegen und nichts anderes kennen und die halten dann alle anderen für verwirrt und für gefährlich und ich persönlich halt so eine Einstellung für sehr ungesund und unreif und solche Christen streiten dann auch ganz oft über irgendwelche Nebensächlichkeiten, die eben nicht ganz so klar offenbart sind in der Bibel, weil sonst gäbe es keine unterschiedlichen Auslegungen. Die Dinge, die klar offenbart sind, da haben wir alle Einheit. Und das sind die wesentlichen Dinge. Also ich persönlich weiß nicht genau, wovon diese 1290 Tage und 1335 Tage sprechen. Wir wissen es nicht genau, ist dieses Gräuel, wovon hier geschrieben steht, ist es das Gräuel zur Zeit von Antiochus? Oder ist es das Gräuel zur Zeit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels 70 nach Christus? Oder ist es vielleicht sogar noch irgendwann in der Zukunft? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht mal sicher, was der Anfangspunkt ist. Und es wird hier überhaupt nichts gesagt, was der Endpunkt dieser Tage ist. Also hier haben wir 1290 Tage und 1335 Tage. In Daniel Kapitel 8 hatten wir 2300 Abende und Morgen. In der Offenbarung haben wir 1260 Tage, das wären so 3,5 Jahre. Also wie passt das alles zusammen? Ich weiß es nicht. Ich habe einige Kommentare gelesen. Ich habe Kommentare gelesen von denen, die versuchen, das zu erklären. In der Zeit von Antiochus Epiphanes. Ich habe Kommentare gelesen, die versuchen, es zu erklären in der Zeit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels 70 nach Christus. Ich habe Kommentare gelesen, die es in der Zukunft vor der Wiederkunft Jesu erfüllt sehen und dazu erklären, wie erklärst du diese 45 Tage mehr, was passiert da? Ich habe sogar eine Auslegung von Adventisten gelesen, die es 1844, glaube ich, erfüllt sehen. Und ich muss sagen, all diese Erklärungsversuche sind mehr oder weniger spekulativ. Schwer, es biblisch genau festzunageln. Was sind die 1290 Tage und was ist mit den 1335 Tagen? Was sind das 45 Tage dazu und was passiert in den 45 Tagen? Oder sind das vielleicht sogar getrennte Zeiten? Wer weiß. Ich weiß es nicht. Meine ehrliche Antwort zu diesem Zeitpunkt meines Bibelstudierens ist, ich weiß es nicht. Also das Buch endet eher unbefriedigend, was das betrifft. Also zumindest intellektuell unbefriedigend. Sonst nicht wirklich, denn wir haben noch den Vers 13. Du aber geh hin auf das Ende zu und du wirst ruhen. Und du wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Das ist das Ende. Geh hin auf das Ende zu, sagt der Herr dem 90-jährigen Daniel, der wahrscheinlich nicht mehr viele Jahre hier in dieser Welt hat. Dieser 90-jährige, treue Daniel. Geh hin auf das Ende zu. Vielleicht will er ihm hier sagen, hey, leb mit dieser ewigen Perspektive, bleib treu bis zum Ende und dann diese wunderbare Verheißung, du wirst ruhen und du wirst auferstehen. Daniel, du wirst einen Anteil haben an dieser Errettung. Und das ist das Wesentliche, selbst wenn du Details wie wo, wann und 1290 Tage und 1335 Tage, wenn die Dinge nicht verstehst, das große Bild verstehst du und Daniel, du wirst Anteil haben an dieser Errettung. Das ist das Wesentliche hier. Die Botschaft des Buches Daniels ist, Gott ist der Herr der Geschichte. Er sitzt auf dem Thron, er hält alles in seiner Hand und er ist bei dir. Also geh du deinen Weg bis zum Ende. Treu mit Jesus, im Vertrauen auf deinen Gott, im Vertrauen auf Jesus, mit einer ewigen Perspektive, treu auch in schwierigen Zeiten, auch in Anfechtung, und du wirst gerettet werden. Du wirst auferstehen. Hast du diese Sicherheit? Das ist viel wichtiger, als zu verstehen, was mit 1290 Tagen oder 1335 Tagen gemeint ist. Bist du gerettet? Hat Jesus dich? Und hast du Jesus? Daniel hat uns auf Jesus hingewiesen als unseren Retter. Und das können wir verstehen. Und wir können die Menschen auf ihn hinweisen. Also geh mit ihm bis zum Ende. Ich glaube, Mark Twain war es, er hat gesagt, mich beunruhigen nicht die Bibelstellen, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Und das ist gut. Wenn wir zu solchen Stellen kommen, lasst uns nicht uns in den Details verfangen, lasst uns das große Bild sehen und lasst uns das anwenden auf unser Leben, was wir verstehen. Da gibt es genug davon. Und das Allerwichtigste ist unsere Errettung, dass wir dabei sind bei denen, die auferstehen zu ewigem Leben in Gemeinschaft mit Gott in seiner Herrlichkeit. Und dass wir Menschen mitnehmen mit uns in diese Herrlichkeit, indem wir ihnen von Jesus erzählen, diese frohe Botschaft. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Und die Herausforderung ist immer, das Wesentliche zum Wesentlichen zu machen in unserem Leben. Und das wollen wir tun. Wir wollen uns nicht abhalten lassen, ablenken lassen von irgendwelchen theologischen Nebendiskussionen. Wir wollen dranbleiben an unserer Berufung. Amen. So, Vater, wollen wir dir ganz herzlich danken für dieses wunderbare Vorbild, das Daniel uns vorgelebt hat in dieser herausfordernden Zeit, in der er gelebt hat als verschleppter Jude in Babel und mit diesen verschiedenen heidnischen Königen und Weltreichen, in denen du ihn gebraucht hast. Und Vater, so möchte ich bitten, Herr, dass du uns füllst mit deinem Geist und dass du uns gebrauchst in unserer Zeit. Vater, mit den Herausforderungen, in denen wir stehen, mit Corona und all diesem Zeug, was abgeht. Leute, die uns belächeln und wo unsere Kultur immer mehr den Bach runtergeht und dieses christliche Fundament, auf dem sie aufgebaut wurde, immer mehr verloren geht. Vater, da bitte ich, dass wir Menschen sind, die Anbeter des wahren und lebendigen Gottes sind. Und Vater, ich bitte dich, Herr, dass du uns Gelegenheiten schenkst und Führung schenkst und offene Türen, dass wir Menschen mitnehmen können, dass wir ihnen von dieser wunderbaren Rettung erzählen können, die du für uns erwirkt hast, durch dein sündenloses Leben für uns, das wir nicht leben können, durch deinen Tod am Kreuz stellvertretend für uns und durch deine Auferstehung zu ewigem Leben. Deswegen können wir mit dir leben. Und Vater, ich möchte dich ganz herzlich bitten, wenn irgendjemand hier ist oder irgendjemand das mal sieht oder hört, der dir noch nicht sein Herz geöffnet hat und dich noch nicht eingeladen hat, sein persönlicher Retter und König und Herr zu sein, dann bitte ich, berühre diese Herzen und offenbar dich, Vater, und bitte ich, dass du Menschen zu dir ziehst, Herr, dass sie sich dir anvertrauen und diese Lebensübergabe machen. Wirke du durch deinen Geist, Herr, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Und wenn dich das betrifft, es ist ein ganz einfaches Gebet, in dem du Jesus sagst, ich will nicht länger auf mich selbst vertrauen, versuchen mich selbst zu erlösen durch gute Werke, Spenden, Meditation, was immer, sondern ich will mein Vertrauen auf Jesus allein setzen und das, was er am Kreuz für mich getan hat. Und ich will nicht länger für mich selbst leben, Götzendienst des Egos oder sonst irgendwas nachlaufen in dieser Welt. Ich will ab heute dir folgen und dir nachfolgen. Das ist die wichtigste Entscheidung im Leben. Und dazu möchte ich jeden einladen, und herausfordern. Amen.